Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Alexander Böker und Jan Stranghöner.
Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Heute für euch mit einem Thema, was uns extrem am Herzen liegt, weil wir möchten alles dafür tun, dass wir endlich damit aufhören, Budget zu verschwenden, und die Budgetverschwendung zu stoppen, ist unsere Mission. Und auf dieser Mission bin ich heute nicht alleine, sondern es ist mal wieder Zeit für eine gemeinsame Podcast-Folge mit Alexander. Grüß dich, Alexander. Lange nicht mehr gesprochen.
So ist es. Hallo, Jan.
Zumindest halt im Podcast lange nicht mehr gesprochen, ja, sonst dass jetzt hier irgendwie die Gerüchteküche losgeht oder so. Wir wollen heute sprechen, warum Marken 24 alles auf Social setzen müssen. Und das Mission Statement ist, wir wollen Budgets gezielt dort einsetzen, wo sie Wirkung entfalten können. Und wir wollen Budgetverschwendung stoppen. Und dazu haben wir bereits ein Webinar aufgezeichnet, und das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Aber das Feedback von euch war so gut und so vielfältig, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, nehmen wir nochmal mit, machen wir eine Podcast-Folge zu und nehmen euch einmal in das Thema mit, weil wir in den Jahren, in denen wir das jetzt tun als Nerds, an vielen Stellen gesehen haben, dass wir doch das ein oder andere gelernt haben, was wir gerne mit euch teilen möchten. Und das kommt jetzt in den nächsten Minuten auf euch zu. Alexander, wie hast du denn das Webinar wahrgenommen? War ja eine Stunde, 60 Minuten Deep Dive, auch Richtung Mediaplanung, über das wir gleich sprechen wollen. Was war so dein Eindruck von den Zuhörenden und von dem Thema?
Ich glaube, dass es schon zum Umdenken geführt hat an vielen Stellen, oder dass sich manche nochmal hinterfragt haben. Lass uns das auch gleich hier nochmal als erste These in den Raum stellen, weil die Erwartungshaltung an Marketing sonst immer ist, hier mach gute Kampagnen, dann hast du gute Ergebnisse. Ja. Und die Ausgangsthese für uns ist jetzt, wenn die Mediaplanung versaut ist, dann kann deine Kampagne noch so gut werden, du wirst nicht mehr gewinnen.
Ja, korrekt, weil das eigentlich das Fundament, ne? Man muss den Wagen vorher tanken, bevor er loslegt, und man muss nicht sagen, ja, ist jetzt ein cooles Auto, aber sorry, Tank ist nur ein Viertel voll, aber ob es für die Strecke reicht, schwierig.
Ja, vor allen Dingen, wenn dir dann irgendwann auf halber Strecke auffällt, dass du ein Auto gemietet hast, aber eigentlich geht's durch die Luft.
Boah, das ist auch ein schönes Bild, ja. Aber wer weiß, wie es in 20 Jahren aussieht. Aber jetzt und heute ist für euch alle, die jetzt auch zuhören, sehr häufig das Ziel und auch die große Herausforderung, Social und alles, was wir im Performance-Marketing auf Social machen, messbar in den gesamten Media-Mix zu integrieren. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es wenig Companies gibt, die nur noch auf einen Media-Kanal setzen. Was sind alles Media-Kanäle, Alexander, für die jetzt fragen, so, was ist Media-Mix?
Ja, also es betrifft im Wesentlichen, muss man sagen, ne, es gibt schon natürlich Firmen, die, bei denen reicht einer, aber alle, die zum Beispiel TV bedienen, einer, Out of Home, und egal, ob es jetzt Digital Out of Home oder Classic ist, ne, also gedruckt, bei gedruckt, Print und in tausend Ausprägungen, Radio noch da, und wir sprechen noch gar nicht über weitere Möglichkeiten, wenn wir über Mailings und sowas oder Direktansprache reden. Aber es gibt eine Menge, und es gibt immer unglücklicherweise ein begrenztes Budget. Das heißt, es ist ein Verteilungskampf, und wie der Mediamix am Ende aussehen sollte, und immer mit der Zielstellung höchste Effizienz, was immer das für jedes einzelne Unternehmen heißt.
Also ich bin ganz häufig mit der Aussage konfrontiert, es gibt kein Budget.
Ja, nee, ich bin immer mit der Aussage konfrontiert, wenn es funktioniert, könnt ihr alles haben.
Ah, das ist auch eine schöne Aussage, ja, korrekt, richtig. Wer uns jetzt schon länger zuhört und uns kennt, der denkt sich so, warum erzählen die Nerds jetzt hier Media-Mix und alle Kanäle und Media-Planung und so, die machen doch hier LinkedIn-Ads und Meta-Ads und TikTok-Ads und so. Wie wir schon eingangs gesagt haben, das bildet sehr häufig das Fundament, und wir sind mittlerweile in sehr vielen Cases einfach an dieser Stelle, dass wir sagen, über Marketing Mixed Modeling, über diesen Media Mix wollen wir auch Kenntnis haben, und wir wollen auch wissen, wie die jeweiligen Verteilungen sind, damit wir halt wissen, wie wir die Belegbarkeit herstellen. Alle Kanäle werden unterschiedlich belegbar gemacht in der Regel. Das übereinander zu bekommen und dann auch über die Mediakanäle hinweg, Social entsprechend, ja, zu beweisen oder zu darzulegen, dass Social eben einen Impact hat. Das ist sehr häufig die Rolle von uns auch in Projekten und deswegen lieben wir es auch an der Stelle, darüber so zu sprechen, weil es ein sehr spannendes Thema ist und hier passiert gerade eine große Veränderung und da, wo Veränderungen passieren, da sind wir immer mit dabei und wollen auch Teil dieser Gestaltung sein, die sich durch die Veränderung ergibt. Und eine Veränderung, die wir jetzt als Good News einmal für euch mitgebracht haben in diesem Podcast, ist, dass das Pendel wieder in eine Richtung ausschlägt, wo man sagen kann, okay, laut Nielsen im Jahr 24, im Monat Februar, sind die Brutto-Spendings im deutschen Werbemarkt gestiegen und liegen 14,6% über dem Vorjahreswert. Heißt, mit allen Maßnahmen, die wir ergreifen, alles, was wir tun, steigt der Werbedruck wieder in den Plattformen, die Konkurrenz steigt und auch Unternehmen ja, ergreifen die Flucht nach vorne, klingt ein bisschen hart, aber oder sind ein Stück weit aus der Deckung raus, haben einen besseren Überblick über das, was möglich ist, aber sehen auch die Notwendigkeit, dass sie was tun müssen. Solltet ihr jetzt an der Stelle sein, oh, ich habe jetzt aber hier eine Planung für das Jahr 24, die ist noch gar nicht final, oder ich habe deutlich weniger Budget als letztes Jahr, also reduziere meine Werbeausgaben. Es gibt möglicherweise direkte Wettbewerber von euch, die gerade wieder aufs Gaspedal drücken und sich vielleicht so einen Vorteil erarbeiten. Oder wie siehst du das, Alexander, wenn wir auf dem Werbemarkt sehen und irgendwie die Tendenzen sind, 15% über Vorjahr zu liegen.
Über Vorjahr, muss man ja auch immer nochmal sagen, ne? Und okay. wir haben ein Jahr hinter uns, in dem es eine große, ich nenne es mal, Zurückhaltung gab, weil halt viele Dinge unklar waren. Mhm. So, und ich glaube, alle haben gehofft, okay, lasst uns, wir wollen Klarheit haben, aber ab einem bestimmten Punkt musst du dich halt irgendwie entscheiden. Ja. Und jetzt sieht man, dass sich einige Unternehmen entschieden haben, wieder mehr zu investieren. Obwohl wir jetzt ja insgesamt keine positiven Prognosen jetzt wirtschaftlich haben, aber am Ende ist es halt ein Verteilungskampf und viele Unternehmen scheinen jetzt erkannt zu haben oder für sich entschieden zu haben, Marketing ist ein entscheidender Treiber, damit wir in diesem Spiel jetzt gewinnen und gehen wieder hoch. Aber interessant ist ja aber auch dann, ne, wenn wir drauf gucken, wie ändert sich die Verteilung oder um jetzt, kleiner Spoiler, wie paradox verändert sich die Verteilung?
Kleiner Spoiler. Ja, wir gucken ja immer auf Social Media und Social Media Advertising Budgets, aber Media Mix bedeutet ja, wie wir gesagt haben, unterschiedliche Gattungen und die Gattungen, die halt wachsen oder wieder wachsen, ist halt Out of Home und Radio und online im Vergleich wächst ganz, ganz, ganz wenig. Also
ja, wächst schwächer,
korrekt. Aber die großen Zuwächse haben eher die klassischen Mediakanäle.
Ja.
Insbesondere Out of Home.
Korrekt. Also verrückt. Große Plakate, große Budgets.
Ja, das kennen wir doch aus der Vergangenheit. Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist gut, wenn wir da hier die Litfaßsäulen plakatieren. Aber tatsächlich resultiert ja daraus dann auch eher ein Verhalten zum Hochfahren klassischer Maßnahmen, die man in der Vergangenheit schon mal irgendwo im Mediamix hatte.
Ja. Also und bei Out of Home, das steigt besonders stark, aber da ist es noch nicht mal so seltsam, so ein bisschen, finde ich, weil die Nutzung von Out of Home bleibt relativ konstant. Leute bewegen sich draußen, die ist wahrscheinlich, ne? Das ist, ja. Das heißt, die Mediennutzung selbst verändert sich nicht nachteilig. Ja. Es wird auch nicht mehr, weil wir werden nicht mehr Personen, also du kannst eigentlich keine erhöhte Effizienz haben. Aber interessant ist es halt bei Medienkanälen, wo vollkommen klar ist, dass eine reduzierte Mediennutzung stattfindet in der Zielgruppe, also die üblicherweise gemessen wird, ne, 14 plus oder je nachdem, wie man es eingrenzt. Wenn man sich dann TV anguckt und Print anguckt, möchte ich recht sicher sagen, dass es, dass die Mediennutzungszeit über diese Kanäle nicht steigt.
Die Mediennutzungszeit insbesondere. Das ist das Spannende, dass wir jetzt halt sehen, okay, Maßnahmen werden hochgefahren, aber es werden Maßnahmen hochgefahren, die nicht der Veränderung des Mediennutzungsverhaltens entsprechen, beziehungsweise einfach nicht so schnell dort adaptiert wird, wo gerade auch Nutzungsintensität entsteht. Ne? Und das ist ja ein Stück weit das Thema, wenn wir uns angucken, welche Alterskohorten sind auf welchen Touchpoints zu erreichen und wie viel Zeit verbringen die dort. Und das ist halt die Quintessenz, dass die Mediennutzungsverhalten das Mediennutzungsverhalten sich schneller ändert als die Mediaplanung dahinter und die Dinge dort in der Ausspielung, was die Mediakanäle angeht, einfach nicht so schnell antizipiert wird.
Ja, es ist fast eine, also es sind halt zwei gegenläufige Tendenzen. Das eine ist, die Kanäle, die eigentlich eine geringere Mediennutzungszeit erhalten gerade einen überproportionalen Aufschwung, was die Budgets angeht. Und umgekehrt. Und irgendwie, wenn man so im Kopf durchgeht, denkt man, das kann nicht ganz im Sinne der Werbetreibenden sein.
Ja, das ist irgendwie, ist dann die Frage, wer die Mediapläne macht, ne? Ja. Und auch wer das entscheidet. Und letztlich führt es dann wieder zu dem alten Szenario aus der Transformation von Geschäftsmodellen, die wir beide, Alexander, in unserer beruflichen Laufbahn schon ein paar Mal mitgemacht haben. Man erhofft sich andere Ergebnisse mit den gleichen Maßnahmen. Das kann nicht wirklich funktionieren. Ja. Oder die Realität ist dann hart. Es gibt aber tatsächlich Unternehmen oder auch Indikatoren, die ja ganz progressiv arbeiten und auch Dinge beschlossen haben, die dazu führen, dass ganze Mediakanäle abgeschafft werden in kürzester Zeit. Na, also Obi und Rewe haben sich vom Printprospekt, von den Handzetteln, von der gedruckten Angebotskommunikation verabschiedet, schieben alles auf digital, First-Party-Data, alle Leute in die App, direkter Kundenzugang, Loyalty-Karten, Retail-Media explodiert gerade. Also im Handel passiert gerade ganz viel und die Transformation hat begonnen. Nicht viele haben nachgezogen. Ich glaube, das ist so eine abwartende Haltung. Man guckt mal, was passiert. Und das ist ja auch häufig so, der Mut, Dinge zu verändern, bedingt ja auch, dass man möglicherweise dann dazu gezwungen ist, ganze Abteilungen zu schließen oder vielen Leuten irgendwie eine neue Aufgabe und Verantwortung zu geben und Verantwortung und Budgets erstmal abzugeben in so einem klassisch gewachsenen Unternehmenskonstrukt ist ja auch immer jetzt nicht so die einfachste Reise.
Aber lass uns noch mal ein Beispiel dazu packen, was ich immer schön, eine Marke, die wirklich jeder kennt, eine tolle Marke, eine Traditionsmarke, par excellence, ne, aus dem Consumer-Bereich. Ich persönlich bin seit Kindheitstagen tatsächlich Kunde übrigens von Fisherman's Friend.
Ja.
Was macht Fisherman's Friend denn nicht mehr?
TV. Also es ist ganz spannend, weil wir den Prozess ja auch tatsächlich intensiv begleiten und begleitet haben, auch von TV raus in Out of Home. Wie sieht die POS-Messbarkeit aus? Wie kriegen wir Drive-to-Store hin? Welche digitalen Kanäle bespielen wir? Eine Marke, die sehr stark in den 90ern über TV gewachsen ist, die einen Claim geprägt hat, der immer noch rezipiert wird, wenn man Leute fragt, setzt halt komplett auf digitale Social-Media-Kanäle, um Angebotskommunikation, Werbedruck auch zu erhöhen, bei jüngeren Zielgruppen ins Relevant Set zu kommen, die möglicherweise gar nicht darüber nachdenken, dieses Produkt zu kaufen. Wir haben gestern auch noch einen ganz geilen Feierabendabschluss im Team gehabt, wo wir uns alte Werbespots aus den 90ern angeguckt haben.
Oh ja.
Und wenn man da mal durch YouTube durchgeht und sich so die Werbeblöcke auf RTL, ProSieben und Co. anguckt und welche Marken da einfach eine erfolgreiche Transformation geschafft haben, sowohl was die Botschaften angeht, als was auch den Mediamix angeht. Ne, Rügenwalder Mühle ist, glaube ich, so das Paradebeispiel, wenn man sich anguckt, wie die früher geworben haben und wie stark die auf TV gesetzt haben und wie die jetzt auch diversifizieren. Aber es gibt auch so Marken wie Du Darfst beispielsweise, die jüngeren ZuhörerInnen vielleicht gar nicht mehr so kennen, aber Du Darfst gibt es immer noch, ist eine Marke, die hat durch Claims und Werbespots mit Wer ist eigentlich Paul ganze Zeitgeist-Kommunikationsanlässe gesetzt. Wir haben gestern auf YouTube mal so ein bisschen gestöbert. Aber das zeigt ganz schön auch, welche Marken so den Sprung aus dem TV heraus in diversen Mix geschafft haben. Und es gibt auch noch Marken, die halt ganz klar in TV verortet sind. Also dieses Thema Biermarken sieht man auch ganz schön, wenn man dann sich anguckt. Berliner Kindl hat in den 90er Jahren irgendwie TV-Werbung gemacht. Das werden die heute nicht mehr können, weil es wahrscheinlich zu teuer ist. Wenn man sich die Ads-Libraries anguckt, ist aber auch das Werbeverhalten von Berliner Kindl jetzt insbesondere auf Social Media sehr, 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 sehr eingeschränkt beziehungsweise nicht vorhanden. Und da fragt man sich einfach, wo ist der Punkt? Und eigentlich wären ja die Gegebenheiten da, voll ins Digitale zu gehen, und die Einstiegskosten sind ja deutlich geringer, als wenn ich jetzt sage, ich reaktiviere TV oder Out of Home.
Ja. Interessant ist ja aber eben auch, also ganz am Anfang steht ja auch für diese Unternehmen die Frage, was will ich erreichen? Gibt es eine Änderung in dem, was ich erreichen will? Wir haben eben kurz das Beispiel Fisherman's Friend, wo man gesagt hat, eine Verjüngung der Marke muss sein.
Ja.
Und das kann ja immer ein guter Anlass sein, wenn man sagt, was sind denn, wie ändern sich unsere strategischen Ziele?
Ja.
Zu sagen, den Media-Mix nochmal zu hinterfragen und zu sagen, okay, funktioniert das denn so, wie wir es bisher gemacht haben? Und ich sag mal so, offensichtlich nicht, sonst wäre keine Verjüngung notwendig.
Ja, korrekt.
Ja, also offensichtlich, ne, das zeigt ja auch im Prinzip das Ergebnis der bisherigen Marketingbemühungen,
ja,
wenn die, ne, dass man sagt, wir müssen etwas ändern, weil die Ergebnisse nicht mehr passen, weil wir irgendwie wir verlieren die Menschen da unten. Das ist nicht nur eine Frage des Messaging, sondern es ist eben auch eine Frage der Mediaplanung, auf welchen Kanälen bin ich aktiv.
Und der Aktualität der Daten, auf die ich mich beziehe, weil das ist tatsächlich dann so das nächste Thema, wenn wir reingehen und sagen, okay, wir brechen jetzt mal dieses, das haben wir immer schon so gemacht, auf, und dann hat es ganz viele Komponenten, die man anders denken muss. Und vor allem das Thema, auf welchen Daten können wir arbeiten, um bestimmte Rückschlüsse zu ziehen, auch für Strategie, Ausrichtung, Zielgruppen, Segmente, Durchdringung und Co. Und häufig liegen dann die Marktforschung und die Konsumentinnenbefragung irgendwie 8, 9, 10 Jahre zurück.
Ja.
Und das Mediennutzungsverhalten hat sich halt in dieser Zeit so radikal geändert, dass man da auf gar keinen Fall irgendwelche Rückschlüsse draus ziehen kann und einfach extrem veraltete Daten hat, auf denen dann irgendwie entschieden wird, ne?
Ja, das zum einen, also ich nenne es historische Daten werden genutzt, um irgendwie eine Prognose für die Zukunft abzugeben. Und zum anderen, glaube ich, gibt es in vielen Unternehmen, und wir stoßen ja oft auf das Szenario, Social machen wir auch. Und dann guckst du in der Budgetverteilung und denkst, oh cool, die Linie, die du unten nicht mehr über der Nulllinie wahrnehmen kannst, das ist dann Social.
Ja.
Das beruht aber auch darauf, dass halt eine Unwissenheit besteht, wie die Messbarkeit, wo die Vorteile auch in der Messbarkeit liegen.
Voll.
Weil das, was auch oft aus den Fachabteilungen noch falsch kommuniziert wird, worauf optimieren wir denn das Ganze, halt Dinge sind, die nicht wirklich einen Effekt haben. Ja? Also ja. Ne, wir kennen diese Diskussion, Follower, Engagement, hurra, dann freuen sich alle, weil das wird auf der Plattform selbst dargestellt. Und man
wir wollen eine Community aufbauen, wir wollen zum Brand werden und so. Ja.
Aber wenn wir gucken, wie halt geworben wird, auch auf klassischen Kanälen, dann ist es immer, dann ist es nicht so viel anders. Ne?
Ja.
Es ist die Weisheit, ist also, es ändert sich nicht viel. Ich muss Menschen erreichen. Ich muss sicher sein, dass ich sie erreiche. Eine ausreichend große Gruppe in einer bestimmten Frequenz. Und das bleibt wahr, kanalübergreifend.
Ne? Das haben ja auch Marken kanalübergreifend, mediengattungsübergreifend in jeder Dekade irgendwie geschafft. Ne?
So, und ja. Das Game hat sich da eigentlich nicht so sehr verändert. Da gibt es eher so eine Misleading-Tendenz, dass man denkt, weil die Plattformen so viele Metriken anbieten, muss ich jetzt irgendwas Neues nehmen. Aber das verhindert eigentlich die Vergleichbarkeit und das führt auch dazu, dass irgendwie auch eine berechtigte Abwehrhaltung zum Teil bei Verantwortungsträgern da ist, weil sie halt sagen, ich verstehe nicht, inwieweit das jetzt mir hilft.
Ja, und auch der Ansatz, wir füllen jetzt irgendwie unsere Kanäle die ganze Zeit irgendwie mit Inhalt und das muss irgendwie alles unterhaltend sein und darf nicht werblich sein. Also ja, wenn du jemanden fragst, keiner möchte Werbung sehen, natürlich nicht. Also wenn du ihn so oder sie so fragst, würde keiner außer wir, die sich permanent mit Werbung beschäftigen, sagen, ja, ich gucke mir gerne Werbung an. Das heißt aber nicht, dass die Grundsätze von Werbung halt ausgehebelt sind und gerade über Social ist es halt super spannend und vielfältig, was man da machen kann. Letztlich haben wir aber auch im Webinar ja dann darüber diskutiert, dass das Media-Mix zusammenstellen, ja, am Ende ein bisschen wie so ein gutes Rezept ist oder halt auch ein 20.000-Teile-Puzzle, wo man dann sagt, okay, wir haben unterschiedliche Ziele, wir haben unterschiedliche Voraussetzungen und ziemlich divers geartete Herausforderungen, dass ich halt auch sehr schwer nur von dem lernen kann, was im Markt passiert. Also wenn ich jetzt irgendwie auf Social gestartet bin als Marke, dann orientiere ich mich ja, was machen denn die anderen inhaltlich, wie bespielen die, auf welche Formate setzen die, aber häufig, wie stark ist der Werbedruck, wie schaffen die Belegbarkeit, wie führen die Studien durch, welche Studien machen sie noch mit anderen Institutionen, die in der Lage sind, auch Impact zu messen. Das sieht man halt nicht. Und die Ziele sind in der Regel immer gleich. Lass uns einmal kurz durchgehen, Alexander, und ihr holt euch jetzt den Blog raus und schreibt mit. Die Ziele sind gute Planbarkeit, optimale Budgeteffizienz, das sollte über allem stehen, gerade jetzt auch in der heutigen Zeit, wenn ihr damit konfrontiert werdet, wo ihr Geld ausgebt und das belegbar machen müsst. Ihr wollt einen starken Business Impact belegen und es bringt euch nichts am Ende zu sagen, wir haben hier viel Geld ausgegeben und irgendwie viele Follower aufgebaut. Ja, das ist so die große Follower-Lüge. Ich weiß auch nicht, wie viel Kohle da jedes Jahr noch versenkt wird. Und da kann man, glaube ich, die Budgetverschwendung am ehesten stoppen, wenn man aufhört, auf dieses Statussymbol zu optimieren. Und ich bin so gespannt, wenn die Plattform dieses Ding einfach einstellen. Ne? Also stell dir einfach vor, Instagram weist keine Follower mehr aus. Okay. Ja. Aber selbst die Kohle, die Unternehmen in den letzten 10 Jahren versenkt haben, um Facebook-Fans aufzubauen und jetzt einfach mal beschließen, wir schalten diese Seite vielleicht ab, weil ist ja nicht mehr relevant, warum auch immer, hat irgendjemand gesagt oder wir haben keine Ressourcen. Ob es wirklich dann einen Impact hatte auf Business, kann keiner sagen, sehr häufig. Und das letzte Ziel ist ja häufig, dass wir diese Messbarkeit zum einen zuverlässig gestalten und halt auch regelmäßige Abfragen machen können. Und wenn das der Media-Mix so als Zielstellung erstmal nicht hergibt, dann ist die Aufgabe schon mal relativ groß.
Ja, das ist wahr. Also das Setting, dem wir normalerweise begegnen, ist halt ein anderes. Ne? Ja, das ist halt, wir sehen, es gibt ein historisch gewachsenes Setup mit einer starren Planung. 2023 wird 2024 festgelegt, komme was wolle. Ja. Ja. Maximal gibt es dann halt so einen Emergency-Knopf, bei dem dann irgendwas gestoppt wird, aber bestimmt nicht erhöht.
Ja, und oder am Ende des Jahres hat man festgestellt, dass irgendein Kollege oder eine Kollegin dann doch nicht so viel Geld ausgegeben hat und dann kommt nochmal was im letzten Quartal dazu, weil es muss ja ausgegeben sein.
Ja, das hatten wir noch im Strumpf. und natürlich die Kanäle, die du hattest. Wenn du jetzt sagst, ich will das anders machen, das ist ja mein Risiko.
Ja.
Das Wechselrisiko ist halt nicht zu unterschätzen, gerade weil wir sagen ja, Messbarkeit ist schwierig. Bei einigen Kanälen weißt du es erst eine ganze Zeit nach Abschluss der Kampagne, was am Ende passiert. Ja. Und dann sehen wir eben genau das, dieses Offline-Online-Paradoxon, das wir wahrnehmen, dass es eigentlich, dass das Geld folgt nicht der Nutzung. Und das ist Unsinn.
Ja, und noch dazu ergänzend, was wir ja auch schon mal gesagt haben, natürlich kannst du in TV irgendwie Quoten und dadurch Reichweiten irgendwie ausweisen, aber warum ist denn dann Reichweite auf Social kein entscheidender Faktor für mich, ne? Also ich diskutiere ganz häufig in so Runden dann auch, ja, aber wir setzen ja auf Engagementrate, weil dann haben die Menschen irgendwas inhaltlich mehr mit uns gemacht. Letztlich gibt es Studien von unabhängigen Instituten, von Universitäten, die sagen, dein POS In-Store-Sales-Treiber ist letztlich die Reichweite, die Zielgruppendurchdringung und die daraus resultierende Impressionenanzahl und dann ist der Faktor halt Frequenz. Und das ist für jeden Kanal gleich. Ja, also ich kann auf TV Reichweite einkaufen, eine Frequenz hinbekommen, ich kann es auf Social, ich kann es auf Radio machen. Und dann fange ich an, die jeweiligen Kosten und Ergebnisse über einen bestimmten Zeitraum übereinander zu legen und zu gucken, okay, welcher Kanal hat denn welchen Impact gehabt. Aber aktuell ist das Setup der Messung häufig so diffus, dass eine Vergleichbarkeit unter den Plattformen gar nicht möglich ist.
Ja, dabei, aber es wird auch ein bisschen künstlich verhindert, muss man sagen, so, ne? Aber es wäre sehr einfach möglich.
Ja.
Und wir sprechen immer vom Puzzeln.
Ja.
Und beim Puzzeln würde jeder Mensch sagen, hey, man sollte es ein bisschen strategisch angehen. Ja. Wahrscheinlich beginne ich mit dem Rand und mit den Ecken.
Ja, das ist richtig. Ja,
ja? Damit würde ich wahrscheinlich anfangen, so.
Ja.
Weil ich dann, warum? Weil ich am schnellsten lerne, weil ich am schnellsten Gewissheit habe.
Ja.
Ne, dann werde ich am schnellsten fertig.
Ja.
So. Das passiert aber interessanterweise bei der Mediaplanung nicht.
Nee.
Weil man sagen muss, das ist natürlich ein Puzzle, das wird sich erst vervollständigen im Laufe der Laufzeit. Ne?
Ja, ich glaube, diese Agilität ist halt eine große Herausforderung, die daraus resultiert. Ne? Weil wenn du halt einen Plan machst und sagst, hey, ich gucke 23 auf 24 und ich weiß, im März passiert das, im Juli passiert das, im August das, im September das und dann habe ich noch eine Weihnachtskampagne, dann kann ich ja auch alle Gewerke, die muss ich ja briefen, die muss ich zusammensuchen. Ne? Das ist ja auch häufig so, dass man dann sagt, okay, so eine Planung, die steht dann irgendwie, man fängt im September an, die ist dann im Dezember abgeschlossen. Ja. Dann hat man die Budgets und dann beauftragt man und dann ist so das erste Quartal erstmal, okay, Agenturen, Konzepte, Feinkonzept, Großkonzept. Und dann geht's in die Produktion. Ja, und dann hat man das ganze Material für Q2, Q3, Q4. Aber in Q4 wird halt in der Regel nicht an Q1 gedacht, ne? Weil diese Planung so starr ist. Und wenn man halt sagt, okay, ich habe jetzt hier in der Inhalteproduktion und in meiner Mediaplanung eine Flexibilität, weil ich Dinge selber mache oder auch Budgets keinen festen Maßnahmen zuweise, dann kann ich halt auch viel schneller reagieren. Also dann kann ich jetzt Also jetzt nicht so ein Beispiel, oh, wir haben Vatertag, Muttertag und das kommt irgendwie out of the box, sondern es gibt vielleicht Events oder Ereignisse. Ne, Wetter ist so ein Thema, irgendwie popkulturelle Trends sind so ein Thema. Auf einmal sind Produkte oder bestimmte Lebensarten oder bestimmte, Zubereitungsmöglichkeiten irgendwie spannend. Und das zu antizipieren, schnellstmöglich, ist ja dann häufig dieses, wir müssen auf einen Trend gehen, aber ja nicht nur inhaltlich, sondern halt auch von dieser ganzen, ne, wie wollen wir distribuieren, wie wollen wir bei den Leuten in den Kopf kommen. Und das ist das schwierigste Ziel, was häufig aber so immer so lapidar gesagt wird, ne? Also bei diesen Herausforderungen, ja, wir wollen bekannter werden, wir wollen sichtbar sein, wir wollen Markenbekanntheit aufbauen, das schwingt immer so mit, und was das dann dahinter bedeutet an Werbedruck, an Creative Vielfalt, an Botschaften, Messaging und auch an strategischem Grundverständnis, wie wollen wir das dann am Ende belegen, das blendet man immer so ein bisschen aus, und das ist dann halt auch häufig das, wo dann ja, Aufwände entstehen, ne? Und dann ist halt so dieses Thema Commitment auf Entscheiderebene für den Weg dann häufig eins, wo es dann ja auch sehr, sehr viel Education braucht.
Ja, aber völlig richtig, dass diese Umstellung weg von, ne, Social ist irgendwie der Zusatzkanal, halt, wo du alle Vorteile, die der Kanal bietet, ignorierst und nicht nutzt.
Ja.
Sondern du versuchst ihn genauso nachteilig zu verwenden wie die anderen Kanäle. Wo liegen die Nachteile? Ich meine, kann man sagen, wir sind befangen, aber es sind ja objektiv einfach, alle sagen, sie wollen agil sein, aber die Mediaplanung funktioniert, als würde ich eine Kathedrale planen.
Ja, voll. Und die Fehler, die auch häufig gemacht werden, das sind so die Klassiker. Und wenn ihr euch jetzt dabei ertappt fühlt und sagt, hey, das, was die Nerds da sagen, ist irgendwie spannend, dann lass uns gerne in den Austausch gehen. Aber das, was häufig diese Agilität ein Stück weit verhindert, ist zum einen, so aus meiner Perspektive, dass Social sehr stark aus dem Brand-Team herausgesteuert wird, dass sehr viel erstmal so organisch passiert, ohne dass man eine bezahlte Distribution dahinter überhaupt mitdenkt, ne, und Werbung erstmal irgendwie was Böses ist und negativ konnotiert ist, und jetzt, ne, ohne despektierlich zu sein, Brand-Teams dann häufig Brand-KPIs haben, die eher, ja, ne, so die abgefragt werden, die über einen längeren Zeitraum gemessen werden, wo man jetzt nicht die klare KPI irgendwie dahinter definieren kann, oder sehr häufig nicht definiert auf Unternehmensseite, sondern es mehr so ein Markenversprechen ist, was man in die Köpfe bekommen will. Aber es ist eine sehr langfristige Reise und häufig ohne konkreten Messbarkeitsansatz dahinter. Dass Social kostenlos ist, ist auch erstmal so ein Grundthema, ne? Man kann ja mal eine Seite machen und die bespielen, und ob das jetzt ein YouTube-Channel ist, eine LinkedIn-Page, also ich erreiche die Leute ja erstmal und nutze die Reichweite und Technik der Plattform, ohne dass ich dafür was bezahlen muss. Wir haben halt häufig diese genannte Ansammlung von Metriken, die man irgendwie reportet. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden Zeit auf irgendwelche Reports verwendet wird, um irgendwelche Metriken zu belegen, die am Ende gar keinen Impact aufs Geschäft haben, aber man sich ganz viel aus den Fingern saugen muss, um irgendeinen Kontext herzustellen, warum jetzt die Engagement-Rate und irgendwas irgendeinen Impact hat und warum das gut ist, weil letztlich vergleicht man ja nur auf der zeitlichen Entwicklung, ob das eine besser ist als das andere im Vorjahreszeitraum so. Aber ob wir dadurch jetzt das eine oder andere Produkt mehr verkauft haben, wird dann häufig gesagt, ja, das können wir ja gar nicht messen. Ja, doch, man kann es halt messen, ne? Man muss nur die richtigen Daten ziehen, so. Und zwei Themen, die ich dann selber noch sehe, ist einfach dieses Thema Dynamik der Plattform. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie auf Insta starten und dann bleibt alles so gleich, sondern die Plattformen haben ja noch die Eigenschaft, dass sie sich selber weiterentwickeln, ne? Wo man irgendwie gucken muss, so, scheiße, wie bleibe ich da am Ball? Und häufiger Reflex von Marken ist ja dann einfach zu sagen, okay, wir planen jetzt eine große Kampagne, die hat einen Start- und einen Endzeitpunkt, die wird dann durchgesteuert und wir bauen die jetzt mal so, ne, für, keine Ahnung, Fernsehen, other Online-Video, und dann gibt's Cutdowns. So, Cutdown ist so mein Liebling, ne? Cutdown ist, okay, das ist so die recycelte B-Ware, da haben wir einen MAD-Stempel drauf, die geben wir jetzt nochmal so mit, die wird dann einfach mitverwertet. Entspricht aber gar nicht den Eigenschaften, wie so die Plattform und die Inhalte sonst so funktionieren, sondern es ist einfach so ein, ja, wir haben es mitgemacht, steht Social drauf, deswegen ist das auch eine Social-Kampagne.
Genau, wirkt wie ein Fremdkörper oft.
Ja, und also das sind ja grundlegende Dinge, ne? Also wenn ich eine Werbewirkungsmessung auf der Plattform mache und einen 59-Sekunden-Clip verwende, wo das Logo am Ende zu sehen ist, dann kann ich halt sehr, sehr wahrscheinlich sagen, dass dieses Asset überhaupt keinen Einfluss auf die Wahrnehmung meiner Marke hat.
Ja, das ist, und dann schreibe ich Test dran, ne? Das ist, als wenn ich sage, ich hüpfe vom sechsstöckigen Haus und sage, es ist ein Test, wie ich unten ankomme. Das ist halt Unsinn. Ne? Das ist.
Ja. Aber das passiert, und das passiert sehr häufig, wenn ich halt einen Media-Mix habe, der aus einer, also ne, wir sind ja jetzt Spezialisten in dem Fall und arbeiten uns ja die anderen Media-Kanäle und haben jetzt die Expertise aufgebaut. Häufig ist es ja so, globale Planung über alle Channels muss irgendwie bedient werden. Keine Spezialisierung auf irgendeinen Media-Kanal in der Planung und in der Belegbarkeit. Und dann wird das alles so ein bisschen Gießkanne ausgesteuert und am Ende ist jeder happy, dass man schon die nächste Kampagne irgendwie starten kann. Und das ist halt dann auch ein Thema, wo es halt auch Spezialisierung braucht, ne? Also sowohl im Wissen als auch in der Planung, als auch in der Aussteuerung.
Du hast es eben schon einmal angesprochen, Jan, das Thema, das sollten wir, glaube ich, noch einmal klar machen, auf was wir am Ende gehen. Am Ende interessiert uns, sind Reichweite und Frequenz ja auch nur Metriken, die am Ende auf etwas anderes einzahlen. Was wollen wir am Ende messen? Und es gibt am Ende ja nur drei Ebenen, um die es dann geht. Das eine ist, hey, okay, es ist ein Kanal, die haben tatsächlich direkte Conversions digital. Okay, cool, messbar. Geht deutlich besser übrigens als im Fernsehen.
Aber auch nicht mehr so.
Ja. Oder eben, wir sind in den zwei Dimensionen, wir wollen wissen, wie sich die Markenaffinität verändert.
Ja.
Und wir wollen wissen, wie sich die Kaufbereitschaft entwickelt.
Ja.
Und das ist, und that's it.
Ja, und das Spannende ist ja auch, also ich meine, wir kommen aus einem Performance-Ansatz und aus einer Welt, wo jede Conversion messbar war. Was ist das Narrativ und was ist so die Botschaft und die Empfehlung aller Plattformen? Investiert in Branding, weil dann Conversion besser funktioniert. Ja. Wir kommen halt aus einer Zeit, wo man einfach gesagt hat, der Teich ist groß genug, ich muss einen guten Köder reinschmeißen, es beißen genug an. Aber mit steigendem Wettbewerbsdruck in meiner Nische oder generell um die Kaufkraft der Kundinnen und Kunden ist das Thema Marke halt extrem wichtig. Und das passiert halt dann Richtung Upper Funnel statt, wo genau wie du sagst, ne, das Thema, welche Fragen wollen wir denn am Ende beantwortet haben? Also ich wecke dich nachts um 3 Uhr und sage, hey, ne, klopf dir irgendeinen Claim um die Ohren und sag hier, wenn ich das und das sage oder dir diese Farbe zeige, an wen denkst du? Und dann muss halt im Idealfall das Ergebnis rauskommen, dass du sagst, hey, deine Marke oder dein Claim oder dein Produkt. Und das ist halt was sich einschleifen muss in der Wahrnehmung. Ne? Und das funktioniert eben nur über Frequenz. Und ich habe da so einen schönen Leitsatz, Frequenz treibt Erinnerung. Und wir haben jetzt so häufig das Thema Frequenz gesagt, dass wenn ihr mit zuhört, nehmt doch mal das Thema Frequenz und Zielgruppendurchdringung mit in eure Kampagnenreports. Wie viele Leute erreicht ihr denn in euren Upper-Funnel-Kampagnen in einem 7-Tages-Zeitfenster? Und wenn die Frequenz 1 oder niedriger ist, dann habt ihr ein Problem, weil dann ist die Frequenz zu gering.
Dann könnt ihr das Geld auch anders ausgeben.
Genau. Es gibt ein paar spannende Studien auch von den Plattformen, die man im Netz findet. So der ideale Frequenzwert auf TikTok ist so gegen 4. Ja, 4 Werbekontakte pro Woche, weil laute Umgebung, sehr viel Inhalt, Leute verbringen da sehr, sehr viel Zeit. Aber ich muss auffallen und ich muss regelmäßig auffallen, weil sonst ist der einmalige Kontaktpunkt mit meiner Marke, der muss inhaltlich so geil sein und selbst dann erinnert sich nach 2 Tagen keiner mehr dran, wenn ich da nicht wieder auftauche.
Und da, das Interessante ist ja, und das, ich glaube, dass da fehlt es einfach oft einfach an Wissen. Wie wird das gemessen und wie wird das ermittelt? Und wir sprechen jetzt hier von Studien. Und Studien meint nicht irgendwie, dass das Problem mit den generischen Metriken auf der Plattform hier mehr Likes, mehr sonst was ist mehr Ergebnis, sondern es geht darum, dass man tatsächlich, wie man es zum Beispiel im pharmazeutischen Umfeld machen würde, dass man Studien ansetzt, die mit Kontrollgruppen besetzen, das heißt dieselbe selbst gleich zusammengesetzte Zielgruppe bekommt einmal ausgespielt oder eine Kontrollgruppe bekommt es nicht ausgespielt und die werden dann, das ist kein Hexenwerk, werden befragt.
Genau.
Ja, die werden befragt.
Genau. Ja, und letztlich, also zum einen muss ich das halt in der Mediaplanung auch mitbedenken, ne? Also wenn wir jetzt so eine statische Mediaplanung gegen eine agile Mediaplanung legen, dann hat diese statische Mediaplanung, ich plane 23 für 24, häufig gar nicht diesen Ansatz, ich messe es einmal durch, lerne dann und verändere dann meine Ausspielung, weil dann habe ich halt irgendwie 3 Kampagnen, die steuere ich durch Und am Ende gucken wir uns irgendwelche Zahlen in dem Reporting an und wissen nicht, ob wir eine Tüte Chips mehr verkauft haben oder nicht. Das ist so die erste grundlegende Maßnahme, die man umstellen muss, um dann eben über diese Studien, häufig sind das halt Brandlift-Studien der jeweiligen Plattform, aber auch Studien, die man mit großen Marktforschern durchführt. Ja. Und das ist auch tatsächlich, wenn ich so auf meine berufliche Entwicklung jetzt der letzten Jahre gucke, so mit eigentlich das spannendste Feld, weil du halt von diesen Vanity-Metriken der Plattform rauskommst, ne? Und selbst eine Conversion oder ein ROAS bei Meta ist ja mittlerweile irgendwie eine Vanity-Metrik, weil es modelliert ist und man die exakten Werte nicht findet. Und dann zu sagen, ey, wir schaffen eine Belegbarkeit für unsere Maßnahmen außerhalb der Plattform. Also wir machen was auf Meta oder auf TikTok oder auf Pinterest oder auf YouTube oder auf LinkedIn. Aber wenn wir Leute befragen, dann sehen wir, dass es halt eine Veränderung gibt. Oder wir sehen das im Kontext auf Suchverhalten, also wie stark wird eine Seite gesucht, wie schnell oder wie langsam entwickelt sich das Suchvolumen für ein bestimmtes Keyword, gibt es Produkte, die wir gezielt ins Schaufenster gestellt haben, die dann ausverkauft wurden, ohne Online-Shop, ohne direkt messbare Conversion, einfach nur, weil der Werbedruck, die Frequenz und das Messaging so gut war, dass Leute explizit gesagt haben, hey, ich gehe jetzt dahin, das ist so der Höhle der Löwen-Effekt, ne, wo man dann sagt, so, das ist ja eigentlich modernes Teleshopping. Ich habe irgendwie nochmal die Gründerstory hinten dran zum Produkt, führe das Problem auf, zeigt die Produktinnovation. Am nächsten Tag laufen die Leute in den DM und kaufen es leer. Da spricht ja auch keiner über, wie viel Likes hat denn das Produkt jetzt bekommen oder so. Das ist einfach nur Sendezeit, gute Geschichte, Problembedürfnis klar gemacht, Nachfrage geschafft und Verfügbarkeit auch im Regal erlangt und dann funktioniert das.
Korrekt. Wir haben jetzt hier über zwei Arten schon gesprochen. Das eine ist sozusagen in der Plattform, um das auch einmal kurz zu erklären. Ja, das ist auch eine objektive Form der Messbarkeit, kanalspezifisch. Sie kostet nicht extra Geld, um das auch nochmal kurz zu sagen. Ne? Ja. Also, sondern es wird im Prinzip über das Mediabudget, das sowieso ausgegeben wird, mitbestritten. Wenn ich aus der Plattform also eine crossmediale Überprüfung mache über Nielsen oder welches GfK, welches Institut auch immer ich beauftrage, dann wird das nicht kostenneutral sein.
Ja, korrekt. Wobei letztlich, je nachdem, wie viel Werbebudget ich dann ausgebe, schon auch Kooperationen zwischen Plattformen und der GfK beispielsweise bestehen, die man dann als Forschungsinitiative auch nutzen kann. Und das ist halt das Material, was ich letztlich dann auch brauche und was mir hilft, aus anderen Mediakanälen auch Budget rauszuholen. Ne? Das muss man ja auch einfach so sagen, weil letztlich, wie planen die, wie messen die, auch über die Möglichkeiten, die da sind. Aber häufig ist es in Unternehmen so gesetzt, dass man sagt, wir machen Fernseh oder Print oder Radio oder wie auch immer, dass die letzte Messung, wie effektiv ist denn der Kanal und was bringt uns das eigentlich, schon so lange zurückliegt, dass man sagt, okay, guck mal, wir haben hier irgendwie eine Studie gemacht, wir haben die Mediakanäle auf ein bestimmtes Ziel überprüft, entweder Markenwerte oder auch Sales Impact. Und gerade so bei Sales Impact passiert halt so viel, was auch belegbar ist, dadurch, dass es Apps gibt, digitale Schnittstellen, Kundenkarten, das ist halt super, super spannend. Also die Zeit, in der man sagt, Social Media ist irgendwie bunte Bildchen und Videos und hat ja wir können eh nicht überprüfen, ob es am Ende einen unmittelbaren Effekt auf der Fläche hat, die sind halt vorbei, ne? So, das muss man halt auch sagen. Und das ist auch so ein bisschen dieses Mysterium, was dann da drum herum gebaut wird. Und auch alleine, was du für ein Wissen aus diesen Studien ziehen kannst in Bezug auf, habe ich die richtige Botschaft, wann kommt die Botschaft, wird die verstanden, wie viele Menschen muss ich denn überhaupt erreichen, dass sich was verändert, in welchen Alterskohorten passiert das, teilweise kann ich dann auch die Fragen individualisieren in Bezug auf meinen Wettbewerb, wo ich dann bestimmte Thesen für mein Produkt in den Raum stelle und sehe, die Leute assoziieren ja dieses Feature oder diese Produkteigenschaft viel stärker mit meinem Wettbewerber. Da kann man schon sehr, sehr viel rausziehen, um dann auch strategisch zu sagen, an welcher Stelle forcieren wir auch welche Botschaften, welchen Kommunikationsansatz. Und das ist eine Welt, die sich gerade in Social auftut, wo viele Unternehmen noch gar nicht sind, ehrlicherweise. Ne? Wo man dann einfach sagt, ich steuere durch, ich packe da Werbung drauf, ich lass laufen. Aber daraus dann Rückschlüsse zu ziehen für Creative-Produktion, Kampagnenzeiträume und auch die Anzahl von Kampagnen. Ne? Also wie viele Kampagnen brauche ich denn im Jahr? Jetzt gehe ich, ne? Wir haben unendlich Budget. Wie viele Kampagnen brauche ich denn? Ja, im Idealfall bin ich halt immer sichtbar. Ich habe gar nicht. Ich
muss die, immer sichtbar sein. Genau, sobald ich das abschalte, geht das Licht aus.
Du hast da einen schönen Satz geprägt, Alexander. Den möchte ich an dieser Stelle auch nochmal zitieren, weil du wirst schneller vergessen als erinnert. Und das ist ein Satz, du wirst schneller vergessen als erinnert, der ganz, ganz viel Wahres beinhaltet, weil die Problemstellung ist ja, dass alle deine Wettbewerber die gleichen Möglichkeiten haben. Es ist ja kein Closed Shop oder eine Exklusivität, sondern einfach derjenige, der es schafft, regelmäßig bei der Zielgruppe aufzutauchen, der wird halt erinnert. Und wenn du da nicht stattfindest, in dem Kanal, wo deine Zielgruppe ganz viel Zeit verbringt, dann sehen die dich erstmal nicht. Und dann müssen sie schon eine sehr starke Markenbindung irgendwann mal aufgebaut haben, damit sie dich in Erwägung ziehen. Und ansonsten finde ich halt einfach nicht statt.
Ja, das ist, und dann, und diese, ne, das hängt ja mit der, erreiche ich die Zielgruppe oder ist die Zielgruppe da? In welcher Frequenz erreiche ich sie? Durchtrenne ich das Ganze? Und jetzt, wenn wir es jetzt mal nochmal einmal diese strategische Ebene hochgehen, wo liegt sozusagen das Problem in der Mediaplanung, die wir jetzt wahrnehmen? Das, was wir jetzt statisch nennen, das ist jetzt egal, ob man einmal im Jahr sich da nochmal eine Review macht, ne? Und wenn solange Social der Abfallkanal ist, bringst du dich halt, oder der Zweit-, Dritt-, Viert-Kanal, wie auch immer, bringst du dich halt um diese Erkenntnisse, über die wir gesprochen haben, diese zeitnahen Erkenntnisse. Weil du, die wirst du halt, du schaltest jetzt in eine Print-Kampagne und dann kannst du sagen, da erreiche ich meine Zielgruppe auch, basierend auf den Werten, die mir halt der Publisher zur Verfügung stellt, mal freundlich formuliert.
Ja, oder der Media Planner oder so.
Dieses Publishing-Produkt wird wirklich von 5 Personen jeweils gelesen, aufmerksam, jede Seite.
Ja, geiler Insight auch für die Zuhörenden. Du weißt es noch besser als ich, aber die verbreitet ist, glaube ich, verbreitete Auflage, ne? Ist der Begriff. Das heißt, es geht gar nicht darum, wie viele Zeitungen habe ich tatsächlich im Markt, sondern ich gehe von einem Faktor aus, dass eine Zeitung von mindestens 3 Personen gelesen wird. Das heißt, die Auflage ist nicht gleich die tatsächlich gedruckte Anzahl von Exemplaren, sondern wie viele Menschen statistisch modelliert sozusagen lesen denn das Produkt.
Ja, das ist, ja, da, also sagen wir, das kann man sehr freundlich oder weniger freundlich auslegen, muss man sagen. Auf jeden Fall ist es, ist das, was an Modellierung im digitalen Raum stattfindet, dagegen noch hochexakt. Um das einmal kurz zu sagen. Und wenn wir jetzt aber einmal sagen, wir drehen die Mediaplanung um. Das heißt, wir sagen eigentlich, ich weiß, ich gebe mich jetzt mal kurz bescheiden und sage, ich weiß am Anfang vielleicht noch gar nicht ganz genau, in welcher Zielgruppe resoniert dieses Messaging jetzt besonders gut. Ist es überhaupt dieses Messaging? Muss ich nicht 1, 2 oder 3 ausprobieren?
Ja, dann habe ich tatsächlich bei einer agilen Mediaplanung, so wie wir es auch schon bei unseren Kunden kennen, einen also reinen Social-First-Ansatz oder sehr häufig einen Social-First-Ansatz, wo wir sagen, okay, wir splitten die Kampagnen in unterschiedliche Blöcke auf. Wir arbeiten mit einem Always-On-Layer, der permanent läuft in einem bestimmten Zielgruppensegment oder eben dort ausgeliefert wird, wo die Maschine denkt, dass es relevant ist, mit einer kontinuierlichen Brand-Messung. Und aus den Social-Media-Kampagnen, die dann initial laufen, leite ich halt für die traditionellen Kanäle Maßnahmen ab. Also ich habe halt beispielsweise eine UGC-Aktivierung für ein bestimmtes Produkt und merke, ah, okay, diese Ansprache für dieses Produkt, Hundefutter, funktioniert halt besonders gut, wenn wir es so und so und so aufbauen. Was können wir daraus lernen für TV, Display, Other Online Video und Co.? Weil wir halt über Social mit deutlich weniger Budgeteinsatz sehr schnell zu einer Erkenntnis kommen und sagen, okay, das ist jetzt signifikant, das funktioniert. Das ist ein Ansatz, der sich durchsetzt von den Botschaften her. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir eine ähnliche Zielgruppe oder eine ähnliche Alterskohorte über einen anderen Touchpoint erreichen wollen, dann funktioniert diese Ansprache besonders gut. Das heißt, auch die traditionellen Kanäle profitieren halt von der Agilität in der Planung, weil man halt die Kampagnen deutlich stärker auf ihren Erfolg ausrichten kann. Das ist ja eigentlich das Spannende. Also es ist gar nicht so dieses so, ich plakatiere jetzt die Litfaßsäule und nach 8 Wochen kriege ich dann die Marfo-Daten, sondern ich lasse das irgendwie mal 4 Wochen durch Social laufen, mache eine Brandlift-Messung dahinter, kriege dann das Winning Creative, die Hook oder die Botschaft, die gut funktioniert und die leitet dann ab, wie wir auf anderen Touchpoints kommunizieren. Und wenn ich das hinbekomme, dann habe ich halt eine größere Verlässlichkeit und eine Gewissheit, diese Art der Kommunikation hat schon auf einem Touchpoint dafür gesorgt, dass sich Menschen an mich erinnern oder mich in Erwägung ziehen oder mich sehr gerne empfehlen. Und dadurch habe ich natürlich einen viel, 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 viel höheren, viel, viel höheren Wert in der Wahrscheinlichkeit, dass die Art der Kommunikation dann eben auf dem anderen Touchpoint auch dazu führt, dass sich Menschen erinnern, mich in Erwägung ziehen, mich lieben, mich ihren Freunden empfehlen oder mich unverzichtbar finden.
Genau, das hat was mit Geld zu tun am Ende übrigens.
Ja, voll.
Das eine ist, das Mediabudget gebe ich auf den anderen Kanälen sowieso aus. Wäre doch schon ganz gut, wenn wir eben nicht eine Wette platzieren am Anfang und die funktioniert dann entweder oder nicht, sondern ich weiß eigentlich schon, dass sie funktionieren wird. Das heißt, die anderen Kanäle profitieren auch davon. Und ich erhöhe halt insgesamt über alle Kanäle die Werbewirkung, weil ich es halt frühzeitig mit vergleichsweise kleinem Budget teste und kann danach ja auch das ganze Thema visuelle Ansprache über den weiteren Kampagnenverlauf daran ausrichten. Im Unterschied zu, das muss man sich auch mal machen, ne, der genialen Kampagnenidee, die wird gepitcht gegenüber Entscheidungsträgern, die entweder ja oder nein sehr repräsentativ für ihre Zielgruppe sind und deswegen auch genauso empfinden.
Oder so. Für ihr Bauchgefühl sehr repräsentativ.
Ja, also, aber unser Gedanke ist, lass uns das Thema Geschmack und finde ich persönlich das cool rausnehmen, sondern lässt sich das nicht überprüfen und zwar nicht innerhalb von Leuten, die irgendwie mit der Produktion beschäftigt sind, sondern innerhalb der Zielgruppe. Und das lässt sich halt machen. Und das ist halt am Ende eine so viel höhere Budgeteffizienz über alle Kanäle, die ich damit erzielen kann. Das ist mindblowing.
Ja, definitiv. Ne? Das ist ein bisschen der datengetriebene Upper Funnel-Ansatz. So. Ja. Und dann kriege ich halt auch eine Messung rein. Das bedingt aber auch, dass ich intern mich anders aufstelle und auch anders rangehe. Ne? Und das ist so das Thema, wo dann häufig von Silos gesprochen wird, die man aufbrechen muss. Ich muss die Kreation anders mit ins Boot holen. Ich muss die Kreation in Kenntnis setzen, auf welcher Basis ich gerade steuere, was auch notwendig ist, um ein messbares Ergebnis hinzubekommen. Ich muss die Akzeptanz für diese Messung auch erstmal herstellen und auch erstmal zeigen, dass das geht. Ne? So. Ja. Und das ist ja dann immer der Punkt, wo wir sagen, so hey, das ist das ist ein geiler Effekt dann auch von Transformation, wo man dann sagt, okay, diese Veränderung wird halt gestaltet, aber letztlich kann man sie so gestalten, dass halt kein Mediakanal verliert. Ne? Und das ist halt so spannend, weil eigentlich wird immer aus so einer Angst heraus, oh, jetzt wandert das Budget von A nach B und dann habe ich weniger Budget und weniger Verantwortung und weniger, ne? So. Und wenn man das halt ein Stück weit zusammenzieht und sagt, okay, wir wollen ja für das Unternehmen das bestmögliche Ergebnis, was ja häufig nicht auf Basis dieser Strukturen dann auch gewährleistet werden kann, aber wir wollen das beste Ergebnis für das Unternehmen haben. Und wir haben eine agilere Mediaplanung, wir haben ein Gesamtbudget, wir haben eine viel flexiblere Aussteuerung in die jeweiligen Kanäle. Das Thema Messung packen wir nicht ans Ende der Kampagne, sondern wir packen es an den Anfang der Kampagne, Pre-Test, Screening und Co. Dann haben wir ein verändertes Setup, was auch dann Richtung Media Mix Modeling eine bessere Aussagekraft hat und tatsächlich dann auch die entscheidenden Personen abholt vom Ansatz her, ne? Wo dann die Bereitschaft da ist, okay, auch vielleicht den Gesamtwerbedruck zu erhöhen. Das kann auch ein Resultat sein. Es geht ja auch nicht um eine Umverteilung, sondern einfach zu sagen, so, okay, wir haben eine kontinuierliche Beweisführung, wir müssen nicht irgendwie alle 10 Jahre eine teure Marktforschung machen.
Korrekt. Und wir sollten, was ist damit möglich? Und ich meine, was sieht man da auch? Ne? Und wir sehen halt, dass auch erfahrene Werber vorher nicht wissen, welcher zum Beispiel kommunikative Ansatz oder welche Kampagne am besten funktionieren wird im Sinne von entweder Actions oder Markenerinnerung. Und dann sehen wir eben über diese Studien, dass wir da plötzlich irgendwie 11% Uplift haben im Bereich Markenerinnerung. Oder jetzt im Bereich tatsächliche Action, das Creative, für das sich die Leute vielleicht vorher nicht entschieden hätten, visueller Stil geändert, 32% irgendwie Veränderung in der Wirksamkeit. Und das über alle Kanäle mal dann auslaufen zu lassen, man muss sich mal vorstellen, was hätte das denn bedeutet, wenn die schicke Kampagne, die weniger Wirkung hat, durchgelaufen wäre über alles?
Ja.
Was ist denn das für eine Budgetverschwendung?
Die schicke Kampagne.
Ja.
Die dem Vorstand gefällt. Ja. Ja. Aber letztlich, wenn das spannend für euch ist, wir Nerds haben ja im September auch ein kleines, feines Event, das da heißt AdsCamp. Und auch dieses Thema Brandbuilding aus Social und messbar machen, war die letzten Jahre immer ein fester Bestandteil der Agenda und wird es auch dieses Jahr sein. Also wenn ihr jetzt zuhört und sagt, verdammt nochmal, da war viel drin, was ich für mich und meinen beruflichen Alltag mitnehme, dann freut uns das. Wir freuen uns über eine Bewertung und eine Empfehlung dieser Podcast-Folge. Aber wir freuen uns auch, wenn du zuhörst und sagst, AdsCamp habe ich noch nicht gehört, muss ich mir reinziehen. Und vielleicht sehen wir uns dann ja tatsächlich vor Ort am 16.09. dieses Jahr in Köln im Hilton und hängen ein bisschen auf einem fachlichen Level ab, was dann doch sehr, sehr tief geht an der einen oder anderen Stelle und sehr nerdig, und dafür werden wir geliebt. Und deswegen gehen die Tickets auch schnell weg aktuell. Deswegen sicher dir dein Ticket fürs AdsCamp, wenn das ganze Thema Social Ads für dich eins ist, wo du deutlich mehr Wissen aufbauen möchtest und von Expertinnen und Experten lernen willst.
So schaut's aus.
So schaut's aus.
Sind wir durch, Jan?
Yes, vielen Dank fürs Zuhören. Spannend. Ihr habt jetzt 50 Minuten Insights bekommen auf Basis unseres Webinars. Wenn das spannend für euch ist, geht in die Shownotes, zieht euch das auch nochmal rein. Dann gibt's noch mehr Folien, auch zum Thema Setup, Planungsparameter. Wir haben ein paar Ergebnisse aus Brandlift-Studien und Studien dabei, damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie sowas aussieht. Und wir freuen uns auf Kontaktanfragen auf LinkedIn. Wenn ihr dazu Fragen habt, geben wir euch gerne Feedback. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Tschö.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.